Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kunstfunkens. Das ist unser Kulturpodcast des Landes Steiermark. Ich bin Petra Siedergrabner und darf euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, durch den heutigen Podcast führen. Und als Gast begrüße ich sehr herzlich Mathis Huber.
Hallo.
Den Intendanten der Styriate. Und wie ihr vielleicht merkt, die Styriate wird heute am Abend eröffnet. Wir sitzen schon in der Früh hier im Studio. Draußen scheint die Sonne. Und wir freuen uns auf den heutigen Abend, weil dann wird dieses Festival, das heuer unter dem Zeichen der Heldinnen steht, eröffnet. Ich habe im Vorfeld schon gesagt, dadurch, dass ja Mathis Huber so viel mit Musik zu tun hat, wie kam er heute in das Studio? Hat ihn Musik begleitet? Herr Huber?
Naja, begleitet hat mich der Fahrtwind, weil ich fahre grundsätzlich mit dem Fahrrad bei jedem Wetter und die Geräusche, die man als Fahrradfahrer aufnimmt und die Musik, die man als Fahrradfahrer aufnimmt, ist natürlich viel spannender als das, was man in einem Auto je erleben könnte. Man ist ja viel näher an den Menschen und ehrlich gestanden, am liebsten fahre ich Fahrrad in der Stadt bei schwerem Regen, weil bei schwerem Regen ist das Fahrradfahren in der Stadt ein Erlebnis in der Natur. Da ist dann die Stadt weg, da ist nur mehr die Natur, die einen umgibt und das ist ganz schön, das macht auch eine schöne Musik und ich habe überhaupt Schwächen für diese Art Naturmusik, also meine Lieblingsmusik ist an den Tagen oder an den Abenden, an denen ich zu Hause bin und nicht in einer Vorstellung beruflich, das ist auf meinem Balkon zu sitzen und meinen Fröschen zuzuhören. Also das sind nicht meine Frösche, die sind natürlich autonom, aber das sind die Frösche, die in meinem Teich wohnen und die dort jeden Abend mordsmäßig konzertieren. Und also da geht es natürlich nicht um die Musik, sondern da geht es eher um Sex, würde ich vermuten. Der Effekt ist ein wunderbares Konzert mit ganz kolossalen rhythmischen Pattern und mit wunderbaren Tönen. Und dann kommen dazu noch Kontrapunkte aus Vögeln, die in der Nacht noch schreien. Man kann sich darauf verlassen, dass das um 9:30 anfängt.
Also wenn im Sommer, wenn die Dämmerung kommt?
Eigentlich. Natürlich ist das ein Sommervergnügen, also im Winter quaken keine Frösche, aber wenn sie sind so wie eine Uhr, also wenn die Frösche anfangen bei mir, dann kann ich auf die Uhr schauen und es ist 9:30.
Sehr schön.
Nur so wie Konzertbeginn, nur 9:30 ist ein unüblicher Konzertbeginn, das ist schon üblicherweise Konzertende bei uns.
Das, wie wir wissen, sich in den letzten Jahren verändert hat, die Konzertbeginne. Aber bevor wir damit starten, darf ich euch Mathis Huber kurz vorstellen. Die ihn nicht kennen oder die nicht wissen, wer er ist, ganz kurz. Geboren 1958 in Graz, hat schon Musik studiert, Oboe studiert, war dann auch auf der Karl-Franzens-Universität und hat dort Musikwissenschaften und Geschichte studiert. Auf das werden wir dann noch einmal zurückkommen, weil das mit den Musikwissenschaften war, glaube ich, so der Beginn und der Einstieg dann schlussendlich oder das Tor zur Styriate. Dann, was sehr spannend ist, waren Sie ja auch freier Mitarbeiter in der Kulturredaktion der Kleinen Zeitung und auch beim ORF Steiermark. Und bevor Sie dann final bei der Styriate als Intendant begonnen haben, waren Sie ja auch Dramaturg am Opernhaus, ja, und auch Studienassistent für Musikwissenschaften an der Universität. So, das ist jetzt mal ein grober Umriss. Ich hoffe, ihr habt die Biografie gut gelesen. Und eben seit 1990 sind Sie Intendant der Styriate. Das sind die Steirischen Festspiele, Festival. Und sehr spannend ist ja der Wikipedia-Eintrag zur Styriate, weil dort steht nämlich: Die Styriate ist ein alljährlich im Sommer stattfindendes Festival für klassische und alte Musik in Graz und der Steiermark.
Ja, das haben wir nicht geschrieben. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Das ist vielleicht nicht ganz Stand heute. War vielleicht früher mal so, ja?
Genau, deswegen wollte ich. Sie haben sicher schon ganz vielen Menschen das Festival erklärt. Vor allem, Sie leiten das seit vielen, vielen Jahren, hat für sich auch die Erklärung der Styriate und die Definition sich verändert. Und wie würden Sie heute das Festival quasi in einer Beschreibung umreißen?
Naja, das Festival, mein erstes Festival habe ich 1991 gestartet als Intendant. Ich habe schon vorher mitgearbeitet und ich war fasziniert von dieser Figur Nicolas Hanoncourt, die das Zentrum dieses Festivals war und für die das Festival überhaupt erfunden worden ist und die einen Charakter hatte, der so prägend war für unsere Arbeit. Und den Charakter mal grundsätzlich immer alles in Frage zu stellen und grundsätzlich immer nach neuen Wegen zu suchen, um jeweils angemessen an die Zeit und an den Moment und an den Gegenstand, also an die alte Musik in seinem Fall, frische, neue Antworten zu finden und sich nicht auf das zu verlassen, was Tradition ist und was man eben so macht. Und wenn ich diese grundsätzliche Infragestellung des Betriebs und der Sache, die man betreibt, ist das, was uns prägt. Und wenn man Styriate auf einen Punkt bringt, dann ist es das. Dann ist es der Ort, an dem die Musiktradition in Frage gestellt und neu zum Blühen gebracht wird. So, und das ist im Jahr 1991 in meinem ersten Festival ja mit ganz einer anderen Aufgabenstellung verbunden als im Jahr 2023. Wir haben heute eine wirklich fundamental andere Situation, was die Beziehung von Musik zu Publikum betrifft, die Beziehung von klassischer Musik zur Welt betrifft. Und wir haben eine andere Situation dadurch auch, dass durch diese Arbeit von Nicolas Hanoncourt und seiner vielen, vielen Mitstreiterinnen, durch diese Arbeit eine unglaubliche Bereicherung unserer Inhalte stattgefunden hat. Also eine Bereicherung des Repertoires, die man sich gar nicht vor Augen führt, rein in der klassischen Musik. Wenn man klassische Musik jetzt einmal etwas breiter fasst, wenn man klassische Musik definiert als abendländische Kunstmusik. Mhm. Das ist ja eine ganz kleine Spezialabteilung der Weltmusik, aber eine wirklich ganz kleine, nur eine schon ziemlich aufregende, eine ziemlich andere, aber einen begrenzten Raum hat und die wir nicht für die Musik an sich halten dürfen. Und die Musik an sich, die Weltmusik, kommt ja heute in unsere Festivals, in unser musikalisches Tun, in unsere Hörgewohnheiten massiv herein. Wir interessieren uns ja heute glücklicherweise für alles und wir haben dadurch Repertoires, die sind so unendlich reich und breit aufgestellt, dass wir kaum damit umgehen können und jedenfalls nicht mit den Methoden eines Festivalveranstalters von vor 30 Jahren.
Es war ja so, die Styriate wurde ja wirklich gegründet, eigentlich durch die Initiative des damaligen Kulturlandesrates Kurt Jungwirth, der ja wollte, dass Nicolas Hanoncourt wieder stärker an seine Heimat gebunden wird und wie man das schafft mit einem Festival. Ganz spannend ist der Gedanke, wie kamen Sie 1985 dazu, das wissenschaftlich zu betreuen? Was war da die Intention?
Naja, das Festival hat eine Struktur gesucht. Das wurde 1985 zum ersten Mal veranstaltet und hat eine Struktur gesucht, in der sowas stattfinden kann. Und hat sich entschieden für einen Verein. Und der Verein wollte vermutlich steuerbegünstigtes Spendenaufkommen generieren, nehme ich mal an, ich war nicht verantwortlich. Und um steuerbegünstigte Spenden zu kriegen, mussten die sozusagen wissenschaftliche Arbeit tun. Und dazu brauchten sie einen Musikwissenschaftler. Und dann kam das Institut für Musikwissenschaft von der Universität Graz ins Spiel und die haben ihnen diesen wissenschaftlichen Part geliefert. Und ich war der zuständige Mensch und habe das getan. Wir haben Publikationen rausgebracht und wir haben das wissenschaftlich begleitet, was ein bisschen kurios war, weil Nicolas Hanoncourt, der Held des Festivals, gegenüber der Musikwissenschaft größte Vorbehalte hatte. Er hat also, er war ein Praktiker mit extremem wissenschaftlichen Anspruch und extremen wissenschaftlichen Kenntnissen, aber ganz anders geortet als die Musikologie. Also das ist jetzt etwas banalisiert dargestellt, so einfach ist es nicht. Nur tatsächlich gab es zwischen Hanoncourt, dem gebildeten, klugen, neugierigen Musiker und dem Musikologen seiner Zeit größte Differenzen, weil die Musikologen haben sich eher auch auf die Seite des bürgerlichen Publikums geschlagen, meines Glaubens, dass der Hanukur mit seinen Fragestellungen ihnen die Musik zerstört. Also ihnen den Boden unter dem, was man über Barockmusik zu wissen glaubt, wegzieht. Und dann geht er noch weiter und zieht ihnen den Boden unter Mozart weg und greift ins Herz der abendländischen Kunstmusik. Und dann geht es weiter. Und am Ende haben wir bis zu Borgi und Bess uns, bis zu Gershwin uns weiterentwickelt in der Repertoire-Suche. Und überall hat Hanukur einfach die Hörgewohnheiten erschüttert, weil er einfach diese Fragen gestellt hat, die sonst niemand gestellt hat. Und das macht ja einem ja nicht Freunde. Und außerdem war er ein extrem kampflustiger Zeitgenosse, der grundsätzlich diskutiert hat, bis dem gegenüber die Luft weggeblieben ist. Also ob er recht hatte oder nicht. Also Streiten war sein Lebenselixier und Streiten war der Hintergrund seines Erfolges. Weil man kommt ja, wenn man mit etwas zufrieden ist, kommt man ja nicht weiter. Man muss ja mit etwas unzufrieden sein, unabhängig davon, ob das gut ist oder nicht.
Nikolaus Hanukur war ja auch der, das weiß man in der österreichischen Musikgeschichte, der wirklich, so wie Sie gesagt haben, alles aufgerüttelt hat. Und die Syriade gab ihm auch diesen Boden und die Offenheit und auch das Feld dafür, hier seine, nennen wir es mal ganz forsch, Experimente wirklich betreiben zu können.
Das war genau der Zweck der Syriade, zumindest wie wir es verstanden haben. Also wie er es verstanden hat, Hanukur, und wie ich es verstanden habe, die Erfinder und also der Kurt Jungwirth hat natürlich die kulturpolitische Basis gelegt, aber ich glaube, der Funke kam aus der Tourismusabteilung. Aha. Und der Funke kam aus der Frage, und das hat Jungwirth auch immer erzählt, das hat ich tue ihm da jetzt nicht unrecht, der Funke kam aus der Idee, wir haben da in der Steiermark ein touristisches Sommerloch, wie schließen wir das, machen wir ein Kulturfestival. Und dieser Ansatz hat sich dann, gut, das war wichtig, weil dadurch gab es Energie, um das überhaupt auf die Beine zu bringen. Es ging ja um nichts. Ich glaube, die erste Finanzierungsgröße des Theater im Land Steiermark war 1 Million Schilling. Das ist also jetzt nicht gerade das, wo einem ein internationales Festival normalerweise in den Schoß fällt. Aber so hat es angefangen. Und die Ideen, dass man da ein Sommerloch schließendes Projekt erfindet, die haben sich sehr schnell, natürlich hat das auch funktioniert, aber das hat sich sehr schnell als Banalität erwiesen angesichts dessen, was man gekriegt hat. Also man hat gekriegt einen Mann mit seiner ganzen musikalischen mit seinem ganzen musikalischen Apparat und seiner musikalischen Neugier, der gesehen hat, hier ist ein Ort, an dem kann ich ohne Stress und ohne 100 Störungen meine Forschung betreiben und das Publikum glücklich machen. Das ist ja auch zu erforschen. Wie mache ich das Publikum glücklich? Das ist ja eine entscheidende Frage. Die Frage ist ja nicht nur, wie realisiere ich das Kunstwerk ideal, sondern wie kommuniziere ich das Kunstwerk? Wie schaffe ich eine Kommunikationsbrücke zwischen Publikum und Kunstwerk? Das ist ja die eigentlich spannendste Frage, weil das Kunstwerk an sich im luftleeren Raum zu spielen hat keinen Sinn. Das ist lächerlich. Das Publikum mit Blödheit zu molestieren, ja, ist auch lächerlich. Also das alles, was wirklich zentral ist, ist, wie erzeuge ich die ideale Brücke, in der das Kunstwerk das Publikum glücklich macht, das heißt erstens einmal gut unterhält und dann zweitens, wenn sie es einmal gut unterhält, sein ganzes Potenzial ins Spiel bringen kann, die Welt bzw. diesen Menschen, diese Zuhörerin, die da sitzt, zu erheben und in eine andere Bewusstseinsebene zu bringen. Das kann das Kunstwerk, wenn wir die Bedingungen dafür schaffen. Und das ist die eigentliche Aufgabe des Festivals Syriade und das ist die eigentliche Aufgabe von Musikproduktion. Und natürlich gibt es viele Nebengeräusche, es gibt den Markt, es gibt den Ticketverkauf, das Ganze muss sich ausgehen, es gibt gesetzliche Rahmenbedingungen, man will nicht, dass das Theater abbrennt und dass Menschen zu Schaden kommen und so weiter. Das ist ja alles gut, aber das sind die Nebentöne. Der entscheidende Punkt ist in dieser Brücke, in dieser Spannungsbrücke zwischen einer künstlerischen Aussage, die natürlich von Menschen gemacht wird, von KünstlerInnen von heute, auch wenn die Musik 300 Jahre alt ist, und die von Menschen gemacht wird für Menschen von heute. Also Die Idee, dass wir da etwas fabrizieren, was vor 300 Jahren aktuell war und dass man sich sozusagen mit dem Konzert veranstalten oder Opern veranstalten oder über die Formate werden wir vielleicht noch reden, das sind ja nur die Klassiker, die wir hinter uns lassen wollen, weil sie einfach irgendwann einmal schal sind, Formatklassiker. Diese Idee, dass man da in etwas hineinschaut, was vor 300 Jahren war und so wie in ein Museum geht, die ist ja nicht unser tägliches Brot. Damit haben wir gar nichts zu tun. Unsere Aufgabenstellung ist, heutige Menschen mit ewigen Ideen oder mit Ideen, die vor 300 Jahren gültig waren und heute immer noch Relevanz haben, zu bedienen und zu bewegen und in Glück und damit Erkenntnis zu setzen.
Jetzt ist es so, dass die Styriade ja am Anfang in der Programmierung, erstens war sie nur 2 Wochen lang und dann hat sie sich ja in den ersten Jahren daran orientiert, Jubiläumsjahre von Komponisten abzufeiern, nennen wir es mal so. Bach, Beethoven waren da gleich einmal schnell genannt. Jetzt ist es aber trotzdem das Gefühl, wenn die Styriade von Anfang an ein offenes Feld war für das Experiment, für die Forschung, das ist es ja nach wie vor. Und so wie Sie das angesprochen haben mit den Formaten, die Styriade ist ja im ständigen Wandel. Jetzt kommt es dazu, dass sie quasi, sagen wir mal, organisatorisch, strukturell auf neue Beine gestellt wurde, Anfang der 90er Jahre, weil ja die Gesellschaft für oder die GmbH für steirische Kulturveranstaltungen gegründet worden ist, damit das auch strukturell anders gegossen ist als in einem Verein. Und was Sie ziemlich schnell erfunden haben, waren sogenannte Themenkreise, um die die Styriade sich dreht oder die den Kern der Styriade ausmachen, jeden Sommer anders. Und das ist auch sowas ganz Spezielles mit diesen, weil diese Themenkreise ja jedes Jahr.
Ja, Raum und Klang war eins unserer Themen, das natürlich sehr spannend ist.
Okay.
Zum Beispiel, dass wir
das war
übrigens
der ersten sozusagen.
Raum und Klang war sehr früh, das war glaube ich 1994. Sommernacht Traum war eins unserer Themen am Anfang. Und
eben nicht da noch Spuren des Mythos.
Spuren des Mythos war eins unserer Themen.
Verlorenes Paradies.
Das war dann schon später, ja. Da ging es ums ganz große Existenzielle.
Und das sind ja eigentlich immer gesellschaftspolitische Themen oder mit den Titeln wird ja immer etwas umrissen oder auch etwas besonders angesprochen. Das zieht sich ja fort bis heute, ich meine zum Beispiel 2022, das nach schon ein bisschen im Hinblick auf nach der Corona-Pandemie blickend auf Reisen zu nennen, ist ja auch so ein total deutliches Signal.
Ja, das Auf-Reisen-Thema war eine Reaktion auf die Krise und ein Öffnen eines Fensters in eine Zukunft in einem Moment, wo alle wirklich sehr bedrückt waren. Und das ist das, was wir auch können. Wir können trösten und wir können aber nicht, indem wir die Leute dumm streicheln, sondern indem wir ihnen in einer großen, breiten Technik emotional Halt geben, sie aufrütteln, sie, wenn man da ein Bild findet, das ich gern verwendet, ist das von der Rekreation. Das vom Johann Sebastian Bach stammt. Wir haben unser Orchester auch nicht zufällig Rekreation genannt. Der Johann Sebastian sagt, die Musik ist dazu da, das Gemüt zu rekreieren. Da zur Rekreation des Gemüts oder beim Bach natürlich zweiter oder allererster Fall zur höheren Ehre Gottes. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir immer machen. Wir machen aber immer Rekreation des Gemüts und das heißt, wir beuteln diese gequälten Seelen, die jeden Abend heimkommen aus Situationen auf dem Arbeitsplatz, aus in irgendwelchen Bedrückungen, aus denen sie kommen. Wir beuteln die einmal kurz durch und der ganze Apparat rekreiert und bildet sich neu und ist dann wieder fähig, Spaß zu haben, zum Beispiel für den Rest des Abends oder für den nächsten Tag und wird nicht in diesem Zustand der Geknicktheit bleiben. Ich habe jetzt ein bisschen abgelenkt von diesen Themenstellungen. Die Themenstellungen haben sich klar ergeben. Also, dass das Festival mit Jubiläen gearbeitet hat, das ist sozusagen oldest school. Die Themen sind eher old school, weil wir gehen ja schon wieder ganz woanders hin. Ich meine, wir reden da von einer Revolution von 1991. Das ist ja nicht gerade heute, ne? Das ist zwar in meiner Geschichte, aber in meiner Geschichte gibt's gibt's haufenweise Widersprüche. Also das, was ich habe so viele Dinge gemacht in dieser Stereate-Karriere, von denen ich heute sagen würde, nie mehr wieder. Der größte Unfug, den du machen konntest. Aber das war auch immer unser Motor. Unser Motor war nie zu sagen, jetzt haben wir was Tolles geschafft und schaut euch das an, sondern unser Motor war zu sagen, jetzt haben wir eine Erzählung erzählt, aber die war noch nicht, sagen wir mal, die war meinetwegen gut, aber die war noch nicht fertig und wir müssen es jetzt von einer anderen Seite beleuchten und wir müssen weitergehen. Und so kamen wir eben immer woanders hin. Aber die Themen, die mussten damals sein, weil unsere zentrale Botschaft ist, die Hanukursche zentrale Botschaft ist, da ist kein Ereignis, dass man, wo man sich reinsetzt und wo man irgendwie bedient wird und nichts dazu tun muss, sondern das, was wir euch bieten, das sind Erzählungen, das sind Geschichten, die das waren immer Geschichten. Musik ist in seinem Verständnis, also das kann man nicht generell sagen, aber es gibt sehr viele Musik, die den Eindruck erweckt, absolut zu sein, also sozusagen einfach ein hermetisches Kunstwerk zu sein, die aber in Wirklichkeit vitale Geschichten erzählt. Und seine große Leistung für das Musikleben war, diesen Sprachcharakter von Musik herausgearbeitet zu haben, vor allem in der Barockmusik, aber auch später und weiter, und die Antworten zu finden, was hier eigentlich erzählt wird. Das setzt ja nämlich voraus, 200 Jahre später, dass man ein Vokabular versteht, das längst nicht mehr gesprochen wird. Und das ist auch unsere große Aufgabe, mit einer Kunst umzugehen, die einfach aus der Zeit ist. Weil das, was wir tun, ist ja absurd. Wir spielen lauter Zeug von gestern und von vorgestern. Wenn wir heute den Mozart hier sitzen hätten, würde er uns fragen, ob wir völlig durchgeknallt sind. Für den Mozart war ein 20 Jahre altes Stück vollkommen von gestern. Sowas hat man nicht mehr gespielt. Und wenn der Mozart die Händel-Oratorien in Wien aufgeführt hat, weil es dort gerade zufällig Menschen gegeben hat, ausnahmsweise, die ein historisches Interesse hatten, die also gesagt haben, wir wollen uns mal anschauen, wie diese Händel-Musik geklungen hat da in London. Aber wovon reden wir? Wir reden von einer Musik, die gerade einmal 40, 50 Jahre alt war. Und nicht, wenn Sie heute 40 Jahre alte Musik im Konzert hören, dann sagt das Publikum, das ist unausstehliche neue Musik. Kann ja auch stimmen. Ist ja möglich. Also neue Musik ist ja ein Problemfeld. Nicht? Das ist ja nicht gegessen. Um diesen Erzählcharakter, um den Sprachcharakter von Musik klarzumachen, haben wir das ganze Festival üblicherweise in eine große Erzählung gestellt, und haben außerdem empfunden, ein Festival zu programmieren, hat bitte auf der Höhe der Kunst zu passieren. Und dazu kann ich nicht Kammerkonzert 1, Kammerkonzert 2, Kammerkonzert 3 aneinander reihen und sagen, die Künstler sollen das gerade aufführen, was, oder Künstlerinnen sollen das gerade aufführen, was ihnen gerade in den Sinn kommt, sondern da muss ich schon mir überlegen, erstens mal, wäre ich der Musik gerecht, ihrer Botschaft, und wie bringe ich mein Publikum dazu, das zu verstehen, was es verstehen kann, ohne dass es belehrt wird. Ohne dass es in einem Programmheft 16 Seiten nachlesen muss über das, was da eigentlich passiert. Wobei in den Programmheften damals lauter Unfug stand. Da stand ja lauter Betriebsanweisungen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Pantheon und kriegen dort ein Heft und da steht drinnen, wie die römischen Baumeister den Zement gemischt haben. Das ist auch interessant. Super für einen Bautechniker, für Leute mit speziellen Interessen an Zementmischungen, aber für den Konsumenten oder für die Konsumentin des Kunstwerks ist das eventuell ein verkehrter Aspekt. Und das ist das, was im Wesentlichen uns über Musik mitgeteilt wurde vor 30 Jahren. Diesen ganzen formalen und harmonischen Unfug, den man natürlich wissen muss als Professionist. Also wenn das nicht perfekt gemacht wäre, wäre das Kunstwerk nichts wert. Aber es ist fürs Publikum vollkommen irrelevant. Ich übertreibe immer. Also es ist ja, ich bitte um Entschuldigung, weil sonst kann ich mich nicht so schnell verständlich machen. Und dem entgegengesetzt haben wir diese Erzählungen diese Botschaften, dass das, was da passiert an dem Abend, mit dem Publikum ins Gespräch tritt. Und idealerweise so, dass die Leute jetzt nicht unbedingt so viel nachdenken müssen. Ich möchte das Nachdenken nicht schlecht machen, aber Musik zu hören ist zunächst einmal ein emotionales Erlebnis und kein intellektuelles. Und die These, dass man Musik nicht richtig angemessen konsumieren könnte, wenn man den intellektuellen Verstand nicht dafür hat, die ist eines unserer großen Probleme, weil die ist das, was viele Leute von uns fernhalten, die sagen, das verstehe ich nicht. Aber es gibt da Ideale, es gibt viel zu verstehen, aber es hat keine Relevanz für die glückliche Beziehung. Mhm. Ich kann mit einem Musikstück in der glücklichsten Beziehung sein, so wie in der Liebe. Ich muss das nicht verstehen, was meine Hormone da machen. Ich kann mich dem einfach hingeben und das kann fantastisch sein. Mhm. Es ist ganz gut, wenn mein Arzt weiß, was meine Hormone machen.
Hm? Aber das ist sehr schön, weil ich empfinde das genauso mit der Musik und dem Emotionalen. Ich finde dann, es ist ja oft schwierig, wenn man in der Musik sich zu gut auskennt, anfängt technisch zu hören und sich überlegt, das ist jetzt so richtig. Das zerreißt ja auch in einem selbst diesen Genuss oder auch dieses Gefühl, das jetzt einfach nur wahrnehmen, beobachten, in sich aufnehmen zu können.
Ich möchte es nicht schlecht machen. Es gibt Leute, für die ist das größte Glück. Und es gibt wohl Leute, die können sich sowohl emotionell hingeben und gleichzeitig analysieren. Die haben halt etwas mehr in der Birne, sagen wir mal. Das kann wunderbar, aber das ist ja nicht der Normalfall. Ich möchte, und der Normalfall ist der, den die Komponisten und Komponistinnen intendiert hatten. Und die haben nicht intendiert, also der Joseph Haydn hat garantiert, wenn er seine Symphonien geschrieben hat, nicht gedacht, dass seine Londoner Zuhörerinnen dem Formalverlauf folgen. Der hat gedacht, die sind jetzt in einer Situation emotional, wo sie eine Überraschung brauchen könnten und die Überraschung gebe ich ihm, dem Publikum.
Den Paukenschlag.
Den Paukenschlag beispielsweise oder was auch immer. Also der Joseph Haydn sagt, ich muss mir mal mein Publikum anschauen, ich muss mir mal anschauen, was das gewohnt ist zu hören, womit also diese Leute umgehen. Und die gehen natürlich mit einer Sprache um. Denen erzählt ein Komponist, im Wesentlichen brauche ich das nicht gendern, weil zur Zeit von Joseph Haydn gab es in London wahrscheinlich wenig Komponistinnen. Aber in Wien, im Haus, in dem der Joseph Haydn groß geworden ist, gab es eine sehr berühmte Komponistin, die Frau Martinez, von der wir kürzlich ein Stück aufgeführt haben. Ich glaube, ihre einzige Sinfonie, ein wunderbares Stück. Und das ist ja auch eine unserer großen Leidenschaften, politisch in dieser Welt zu wirken. Und das ist das, was das kann auch ins Gegenteil gehen. Das kann nicht nur sein, dass man die Gloriosität der Komponistinnen und die leider unter der Männerherrschaft untergegangen ist, präsentiert. Auch ein schönes Thema. Es kann auch dahin gehen, dass man die Niederträchtigkeit der großen Komponistengenies präsentiert und den ganzen Widerspruch zwischen dem Kunstwerk und seiner ewigen, edlen, humanistischen Botschaft und dem Menschen, der ein Schwein ist, um das mal ganz einfach zu sagen. So, das ist ja auch ein witziges Thema. Also varietas delectas heißt es beim Joseph Haydn. Also was immer wir machen, wir müssen die Leute gut unterhalten, indem wir vieles bringen. Und das versuchen wir zu tun. Das macht es natürlich nicht leicht angesichts des, wie ich am Anfang gesagt habe, immer weiter wachsenden Angebots. Weil das, was wir früher an Musiktradition hatten, das geht ja nicht verloren und es kommt immer was dazu und es kommt kaum was weg. Und natürlich, es werden auch immer mehr Menschen. Aber gut, in der glücklichen Situation möchte man immer sein, dass man zu viel Angebot hat, oder? Das ist schon nicht schlecht. Es macht Schwierigkeiten zu strukturieren, aber es ist besser, als man muss nach Inhalten kratzen und graben, weil sie nicht da sind.
Jetzt ist es ja so, dass die Stereotype quasi immer diese große Erzählung über das Thema hat und dann ganz, ganz viele Teilerzählungen. Und jetzt sind wir bei den Formaten. Die Stereotype, ist das klassische Konzert zu sitzen, zuzuhören, so wie Sie sagen, schon in Kommunikation zu stehen und auch das quasi als gemeinsames Erleben hinzustellen, ist das eine. Aber die Historiate geht ja in die Natur, versucht ganz andere Formate zu finden und auch quasi Musik über verschiedene Schwellen zugänglich zu machen.
Ja, das mit den Schwellen ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ich hatte immer das Gefühl, dass ein zu großer Teil unserer Gesellschaft eine große Schwelle sieht vor unserem Tempel und der Meinung ist, die Schwelle sei zu mühsam zu überschreiten, da bleibe ich gleich zu Hause. Okay, ich muss zur Kenntnis nehmen, dass unsere Sprache und unsere Kunstwerke nicht für die ganze Welt gemacht sind, sondern für eine gewisse Blase. Aber was ich gern hätte, ist, dass alle Menschen, die in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft in Frage kommen für die Konsumation dieser Sache, also die Inhalte, also Bewohner dieser Blase zu sein, sagen wir mal so, dass ich denen die Möglichkeit gebe, weil mein Angebot für sie so hilfreich, nützlich ist, weil mein Angebot, wenn das richtig konsumiert wird, in der Lage ist, in ganz kleinen Dosen die Welt zu verbessern, indem es die Menschen friedlicher macht, indem es die Menschen netter macht, indem es ihnen einfach hilft, ihren emotionalen Haushalt in den Griff zu kriegen. Und das macht die Welt schon besser. Wir müssen nicht die großen humanitären Ziele ins Visier nehmen, wir können es auch klein halten. Ist vielleicht effektiver und ja, es ist möglich, glaube ich, dass wir wirken auf unsere Umgangsformen. Allein das Erleben eines Kunstwerks gemeinsam von 1000 Menschen in einem Saal oder auch von 100 Menschen in einem Saal, also kleinere Einheiten habe ich kaum, obwohl es gut wäre, sie zu haben. Also diese großen Einheiten, die kommen ja aus einer gewissen Ökonomisierung des Betriebs und aus einer Zeit, in der eine gesellschaftliche Klasse, also das europäische Bürgertum, oder im Speziellen das mitteleuropäische Bürgertum, aber natürlich auch die Leute in London und in Paris, diese Musik als ihr Statussymbol sich erobert haben und damit zwei Sachen gemacht haben. Einerseits eine unglaubliche Entwicklung des Musiklebens, der musikalischen Gattungen zu schaffen. Das ist positiv, glaube ich. Und auf der anderen Seite eine Exklusion zu schaffen. Also die Dummen und die Unterschichtler rauszuhalten. Und die Unterschichtler haben sich das dann versucht, in besseren Zeiten zurückzuerobern. Also was mich am meisten fasziniert, sind diese Versuche da in Wien, im roten Wien, in den 1920er Jahren. Die Proleten versuchen, die klassische Musik dem Bürgertum zu entreißen. Die Arbeiter gehen ins Konzerthaus und erleben dort Arbeiter-Symphoniekonzerte. Der Anton von Webern leitet Beethoven-Symphonien und erklärt der Wiener Arbeiterschaft das Wesen der Kunst. Also was immer die davon verstanden haben, und ich nehme an, der Webern hat auch sehr technische Sachen erzählt, die für die nicht wirklich, aber ich war nicht dabei, vielleicht hat er es wunderbar gemacht. jedenfalls, wir haben da eine Situation, in der die Musik eine standardisiert wird, als Eigentum von jemandem sozusagen unter die Decke genommen wird, und das bringt der Musik Vorteile, weil das sichert den ganzen Betrieb ökonomisch ab. Und es bringt der Musik, es bringt viele Nachteile, die nicht hineinkommen. Und ich glaube, dort ist die Quelle dieser Schwelle, von der wir sprachen. Und ich verstehe das Ganze, den ganzen Prozess, weil die Befreiung von der aristokratischen Herrschaft und die Etablierung einer freien bürgerlichen Gesellschaft, das ist ja ein großer Wert. Aber die Exklusivmachung von Kunst ist ein gegenläufiges Ereignis, das nicht positiv zu sehen ist und das wir überwinden können. Und damit müssen wir oder können wir Und sagen wir anders, wir können gar nicht anders, als das zu überwinden, weil durch die Bereicherung unseres Repertoires, ein Repertoire von 2023 hat ja nichts zu tun mit einem Repertoire von 1920. Also die klugen und gebildeten BürgerInnen von 1920 würden mit dem, was wir heute machen, überhaupt nichts anfangen können. Deswegen war der Hanukkah ja auch wichtig, weil der musste das Interesse an Johann Sebastian Bach kanalisieren, indem er gesagt hat, ja okay, das ist der Johann Sebastian Bach, aber den können Sie ja nicht bitte so interpretieren und so verstehen wie den Johannes Brahms. Das ist ja eine ganz andere Sprache. Und ihr müsst zur Kenntnis nehmen, dass es Sprache ist. Und wenn ihr das einmal habt, dann müsst ihr verstehen, dass man Sprache auch lernen muss, dass es Vokabel gibt, dass es Grammatik gibt und dass eine Sprache von 1740 nicht irgendwas, natürlich hat es viel damit zu tun, aber wenn man sich ein Gedicht von 1740 gegen ein Gedicht von 1890 stellt, dann ist es natürlich weit entfernt und dann gibt es da Bilder und Metaphern und Arten, mit Sprache umzugehen, die große Missverständnisse in sich bergen, wenn man nicht geübt hat, mit der jeweiligen Sprache irgendwie umzugehen.
Jetzt bietet ja die Styriate seit 2007 in Kooperation mit dem ORF diese Klangwolke an. Das ist ja wirklich super niederschwellig mit Public Viewing, mit, dass man es hören kann, sehen kann, dass es wirklich zugänglich ist. Wie werden die Konzerte für diese Klangwolke ausgesucht?
Na, die haben einmal ein technisches Problem. Die müssen entweder an einem Freitag oder an einem Samstag liegen.
Okay.
So, weil sonst
programmiert, ja?
Von der Programmtechnik des ORF her. Aber das ist ein gutes Thema, weil die Klangwolke, als sie in die Welt gesetzt wurde, vor, weiß Gott, bald 20 Jahren, ist, oder?
2007, also was haben wir jetzt?
Also dann 16 Jahre.
17 Jahre.
Da war ich sehr skeptisch, weil ich war der Meinung, so wie der Hanukkah damals auch, und er ist ja eingestiegen in diese Klangwolke, dass man mit einer Missa Solemnis oder was immer wir damals gespielt haben, nicht in den Gastgarten gehen kann. Und dass man dort nicht beim Heurigen, in einer heurigen Stimmung dieses Kunstwerk sozusagen unter die Menschen schmeißen muss. Das heißt also, was ich gerade erzähle, ist meinen Sinneswandel. Und ich würde allen empfehlen, offen zu sein mit sich selbst und sowas zuzulassen. Aber wenn ich 2017 einer Meinung war, wie etwas zu gehen hat, dann ist es mir erlaubt, 2023 ganz eine andere Meinung zu vertreten, ohne dass ich mir jetzt in den Rücken falle oder was, ohne dass ich mich dafür genieren muss. Ich meine, ich lache natürlich über mich. Und das Lachen über mich und das Lachen über sich, das habe ich auch vom Nikolaus Hanukkah gelernt. Der war in einer Situation oft in seinem Leben, dass er lachen konnte und seine Jünger und Jüngerinnen auch lachen konnten über die Methode, wie man früher etwas musikalisch verstanden hat. Also zum Beispiel über ein Bach-Konzert vom Herrn von Karajan. Das war natürlich unausstehlich für uns und das war auch wirklich saudumm, aber was erschien uns saudumm und war wahrscheinlich auch saudumm, aber was uns wichtig war, ist, und was dem Hanukkah wichtig war, zu sagen, ich weiß ja ganz genau, dass die Welt in 30 Jahren genauso über mich lachen wird und zu Recht. Vielleicht hat das mit den 30 Jahren untertrieben, vielleicht sind es 50, aber man muss das zur Kenntnis nehmen, dass sich die Situation, in der wir leben, und das ganze Biotop dramatisch ständig verändert und wir müssen dramatisch mit oder wir sind Witzfiguren. Und ich möchte bitte nicht ein Intendant von einem Witzfigurenfestival sein, sondern ich möchte ein Festival haben, das im Ampuls der Zeit ist. Und das ist kein Widerspruch dazu, dass unser Repertoire im Durchschnitt 300 Jahre alt ist. Deswegen sind wir trotzdem am Puls der Zeit, weil das, was wir machen, machen wir ja heute, die Künstlerinnen. Wir stellen ja nicht 3000 Jahre oder 300 Jahre alte Steine aus. Und selbst wenn wir das machen würden, könnte man am Puls der Zeit sein. Nicht? Der Lueger in Wien, das Denkmal, ist wahrscheinlich 100 Jahre alt und ist ziemlich am Puls der Zeit, weil an dem wird ständig irgendwie, und wenn er auch nur 3 Grad schiefgestellt wird ständig an ihm gearbeitet und damit wird er aktuell gehalten. Und unsere Musik ist ständig aktuell, weil sie Menschen von heute, junge Menschen, junge Frauen und Männer, die Leidenschaft dafür haben, in ihrer, aus ihrer Erfahrungswelt nahe erzählen. Und damit ist alt bei uns überhaupt nichts. Es ist allerdings ein gewisser Marketingvorteil, sagen wir mal so, dass Publikum bei uns erwarten darf, dass es nicht allzu große Beleidigungen erfährt. Dass es also erwarten darf, dass es unterhalten wird und nicht gequält. Naja, das ist ja nicht grundsätzlich so in der Kunst. Und ich habe überhaupt für künstlerische Quälorgien wenig Sympathien, wenngleich ich sie ja verstehe und mitunter notwendig halte. Also die deutsche und österreichische Kultur konnte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so tun, als wäre nichts passiert. Also wir haben 50 Jahre Auschwitz verdaut oder 70 Jahre Auschwitz verdaut in der Kunst. Aber irgendwann muss damit auch Schluss sein in der nicht mit der Geschichtsverarbeitung oder mit der Geschichtserzählung, weil das kann nie Schluss sein. Und das ist auch eins das ist etwas, was wir immer versuchen am Leben zu halten, das Bewusstsein, dass das, was wir sind und was unsere Gesellschaft ist und die Gesellschaft, die uns freie Kunstausübung ermöglicht, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das ein erkämpftes Gut ist, ein erkämpftes Gut gegenüber allen autoritären Strömungen, die jeden Lebensbereich beherrschen wollten. Aber ich meine die Konsequenz aus der Reaktion der Kunst auf die Grauen des Dritten Reiches, die muss man mal verändern, weil sie nicht mehr greifen. Sie können also ein Konzertsaal nur so lange leer quälen, bis er leer ist. Wenn der dann leer ist, können sie mit dem edelsten Ansinnen ihre Qual fortsetzen, aber wenn dort niemand sitzt, hat es keinen Sinn. Dann ist das ein Kunstwerk, das im Nirvana funktioniert. So, das heißt, man muss sich langsam was anderes einfallen lassen. Und wir haben parallel eine Entwicklung im angloamerikanischen, angelsächsischen Bereich, das ganz fröhlich sein Publikum bei der Stange hält und dadurch in der Lage ist, mit denen weiter zu kommunizieren. Ich muss also schon so kommunizieren, dass ich meine Kundschaft, also die ich erreichen möchte, auch vor mir habe. Und also das war jetzt ein Extempore, das kann man auch bleiben lassen. Aber das gehört nicht zum Wesen unseres Festivals.
Das Wesen des Festivals war ja jahrzehntelang Nikolaus Hanonkur. Sie haben ja auch gemeinsam mit dem Otto Hochreiter, der ja langjähriger Leiter des Graz Museums war, ein Buch herausgegeben, Being Nikolaus Hanonkur. Ist es die Anspielung auf den Film Being John Malkovich? Das Ganze war 2009 und es ist ja eine Hommage an Nikolaus Hanonkur und mit ganz, ganz vielen Beiträgen unterschiedlicher Art. Haben Sie die Autorinnen ausgesucht? Wer durfte mitschreiben oder haben ganz viele gesagt, wir wollen mitschreiben oder wie ist dieses Buch entstanden?
Ja, das muss ich mich leider ein wenig zurückziehen aus diesem Projekt, weil ich bin da höchstens für das Vorwort zuständig. Aber ich war natürlich für die Beziehung zum Nikolaus Hanonkur zuständig. Das Ganze ist ja kein Buchprojekt an sich, sondern das ist eine Begleitung zu einer Ausstellung mit diesem Namen. Das hat auf die Markovic natürlich Bezug genommen und hat versucht, dieses Phänomen Nikolaus Hanonkur wahrscheinlich aus Anlass von einem Geburtstag oder was?
Es war der runde Geburtstag.
Ein runder Geburtstag, da muss es 70 oder 80,
der 80.
80 gewesen sein, dieses Phänomen zu greifen im Stadtmuseum. Und ich war insofern beteiligt, als ich eine gewisse, meine Expertise über Hanonkur einbringen konnte und sollte. Als Herausgeber möchte ich diesen Ruhm nicht mir antun. Das hat schon der Herr Hochreiter erfunden und federführend betrieben. Das war ja auch ein Projekt vom Stadtmuseum. Aber es war eine sehr schöne Ausstellung, die auch den Nikolaus Hanonkur ganz gut unterhalten hat. Also er mochte er hat kein Faible über sich selbst in einer Vitrine zu sehen. Wer hat das schon? Aber wir haben so viele, viele Perspektiven auf seine Arbeitstechnik dort, glaube ich, ausstellen können. Und das hat sicher eine sehr, sehr klärende oder sehr klärende Blicke auf diese Künstlerbiografie gegeben. Und es geht ja, wenn man über Hanukkah spricht, eigentlich immer um zwei Personen dieses Namens. Hanukkah ist zwar der Nikolaus Hanukkah, aber ohne die Partnerschaft mit der Alice Hanukkah, die ja nicht seine Managerin war, sondern sein Alles. Also die Alice Hanukkah war seine Solistin, seine Muse, seine Inspirationsquelle, und auch alles andere, was man in einer alten patriarchalischen Familienstruktur auch ist. Also die Mutter seiner Kinder und die Managerin des Brieftaschels und die Managerin der Verträge. Also die Frau kann man aus der Künstlerbiografie nicht rausbringen, sonst wäre sie unvollständig. Die ist auf allen Ebenen des Schaffens essentiell. Und das Schaffen funktioniert nicht, wenn der Haushalt nicht funktioniert. Mhm. Und das Schaffen funktioniert nicht, wenn die Gedanken nicht funktionieren. Und auf beiden Ebenen, auf der privaten und auf der künstlerischen, war das die Voraussetzung zum Erfolg.
Jetzt ist es so, dass ja Nikolaus Hanukkah im Dezember 2015 den Rücktritt vom Dirigentenpult bekannt gegeben hatte. Wie war die Planung in der Styriade? War schon vorher klar, auch wenn er jetzt nicht 2016 verstorben wäre, dass er bei der Styriade nicht mehr dabei sein wird, aktiv?
Nein, wir hatten 2016 ein großes, schon gewissermaßen abschließendes Projekt mit ihm.
Okay.
Und das haben wir auch realisiert, allerdings ohne ihn. Und das Projekt war, er wollte, nachdem er sein ganzes Leben oder den zweiten Teil seines Lebens mit den Symphonien von Beethoven zugebracht hat, zum ersten Mal in seiner Geschichte die Beethoven-Symphonien mit historischen Instrumenten aufführen. Und das klingt jetzt so banal, Beethoven-Symphonien, historische Instrumente, ja, aber tatsächlich ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Also tatsächlich ist das der Witz an der Musik von Beethoven, dass der Beethoven mit allen seinen Musikerinnen und Musikern an die Grenzen und weit darüber hinausgegangen ist. Und das Aufführen von seiner Musik mit den Instrumenten seiner Zeit heißt, dass die Musikerinnen über ihre Grenzen gehen müssen. Und das ist etwas, was Musiker also nicht grundsätzlich mögen, weil sie es in große Gefahr bringt. Nicht? Dort draußen sind sie in einem Revier, in dem sie wahrscheinlich abstürzen. Dort aber wird es erst spannend. Also wenn ich im sicheren Bereich mich befinde, dann ist es vielleicht schön und man schläft ein bisschen ein und dann wacht man wieder auf. Aber wenn die Spannung so ist, dass ich in jedem Moment abstürzen kann und zwar 2000 Meter runter, dann spürt es jede und jeder, der das hört, und dann prickelt die Musik, dass man gar nicht aufhören kann, angezogen zu sein. Und das wollte er machen. Und das wäre auch eine schöne Brücke gewesen, weil mein erstes Jahr in der Styriade war der Schluss von dem Beethoven-Zyklus, den er gemacht hat mit dem Chamber Orchestra of Europe, also mit einem modernen Orchester, mit modernen Instrumenten. Auch eine Herausforderung, natürlich, aber eine Herausforderung, die ich suchen muss und die sich nicht von selbst ergibt. Mit historischen Instrumenten das zu machen, ist, da brauche ich nicht viel suchen. Das ist, wobei mittlerweile es ja so ist, dass die Technik der Instrumentalisten, der Musikerinnen sich so entwickelt hat, dass das für viele auch schon wieder eher mit links geht. Also nicht für alle, aber für manche. Also manche sind so perfekt auf diesen alten Gerümpel, dass sie einfach so, wie wenn sie es mit modernen Instrumenten machen würden. Und das hat sich dann leider eben nicht mehr realisieren lassen. Das haben wir geplant, haben wir auch verkauft. Wir haben die Styriade 2016 im November verkauft und im Dezember hat Nikolaus Hanukkah beschlossen, es geht sich nicht mehr aus. Ich habe jetzt über seine Krankheit gar keine präzise Idee. Ich glaube, es war Blutkrebs und die Tendenz war, dass die Kräfte ohne Möglichkeit, das umzukehren, schwinden werden. Und das mit ihm zu veranstalten, 2015 war schon einigermaßen schwierig. Da musste man ihm das sozusagen schon sehr leicht möglich. Er konnte keine Stiegen mehr steigen. Mhm. Also wir haben so einen Hub überall eingebaut. Mhm. Wir haben so eine Art Maharaja-Stuhl, hat er es genannt. Also das war so ein Sessel, auf den hat er sich draufgesetzt und dann haben ihn zwei Burschen durch die Gegend getragen, damit er zu seinem Platz kommt. Dort ist er dann, war er dann er selbst und hat das genial seinen Job gemacht. Aber gewisse technische Dinge konnte er nicht mehr. Zum Beispiel die Fortbewegung war im Kopf war es immer frisch, aber die Fortbewegung war schwer gehandicapt. Wir hatten, für uns war schon klar, dass 2016 ein Schlusspunkt sein würde, aber dass er nicht mehr sein würde, das hat uns überrascht. Und das war aber dann eine sehr spannende Herausforderung, diesen riesen Zyklus von vier Konzerten mal zwei, also von acht bis zehn Beethoven-Konzerten umzubesetzen. Und die Frage war damals, wie mache ich das? Wie bringe ich den Spirit vom Nikolaus Hanukkah jetzt auf den Boden, auch ohne ihn? Und die Idee war zunächst einmal, ich mache das Gegenteil von dem, was es gewesen wäre. Ich mache also nicht einen alten, extra klugen, über alles gebildeten österreichischen oder grazerischen, das hat er nicht gut gutiert, grazerisch. Ja, wenn man grazerisch gesagt hat, fand er, es war zwar richtig, war nicht zu leugnen, Hanukkah ist ein Grazer. Er ist da aufgewachsen, bis er 17 war. Und allerdings ist er in Berlin geboren. Ich habe mir gedacht, wie mache ich das Gegenteil von dem? Und habe auf ganz junge Dirigentinnen, Dirigenten, vor allem Dirigentinnen, Moment, junge Dirigentinnen und Dirigenten vom anderen Ende der Welt gesetzt. Ich habe mit dem Andres Orozco Estrada gearbeitet, der war zwar damals in Österreich, stammt aber aus Kolumbien. Ich habe mit der Karina Kanellakis gearbeitet, die stammt die ist eine europäisch stämmige Person, die allerdings nie in Europa gewesen ist, also die aus den USA ist, eine junge amerikanische Dirigentin, und ich habe mit einem französischen Dirigenten, auch aus einer ganz anderen Richtung gearbeitet, und das hat das Publikum sehr überzeugt, das hat signalisiert für uns und unsere Besucherinnen, das Leben geht weiter, wir haben etwas verloren, aber wir haben eine Zukunft, die ist großartig.
Ist die Alice Hanukkah, war die dem Festival weiterhin verbunden oder hat die, wie ist das mit ihr dann weitergegangen und das Syriate?
Na, die Alice Hanukkah hat dann, sie war ja nicht wesentlich jünger als er, tatsächlich auch aufgehört zu spielen. Ich meine, man muss sich vorstellen, die hat weit über 80 noch
geboren 1930.
In einem Weltklasse-Orchester Geige gespielt. Diese Frische, also sich so frisch zu halten, dass man dazu in der Lage ist. Und die Alice hat ja nicht Geige gespielt, weil sie dort irgendwie Statistin war, sondern die war eine brillante Geigerin bis zum Schluss. Ich meine jetzt nicht als Solistin, aber als die, die das Ganze zusammenhält und die Fäden zieht. In so einem Orchesterprojekt gibt es ja unendlich viele Fäden, die zu bedienen sind, damit es ein Erfolg wird. Und da kann viel schief gehen. Und die Alice hatte immer die Fäden so organisiert, dass der Nikolaus, wenn er auf das Podium kam, eine ideale Voraussetzung vorfand, um Kunst zu machen. Also der musste nicht den bürokratischen Quagel erst lösen, den Dirigenten und Dirigentinnen sonst lösen müssen, weil nichts funktioniert und weil jemand an das nicht gedacht hat und jemand an das nicht gedacht hat. Oft auch die Dirigenten und Dirigentinnen. Also oft auch kommen die in ihren Job und haben nicht die Sachen zu Ende gedacht. Beim Nikolaus war das immer anders. Der war erstens immer fertig mit der Idee, um sie dann meinetwegen auf den Kopf zu stellen. Aber zunächst einmal war das schon klar. Und dann konnte man alles in Frage stellen. Und dann konnte man, weil er ist ja nicht der, der die Musik macht. Er ist ja nur der, der das Staberl, Staberl hat er keins gehabt, aber der den Finger in der Hand, den Finger herzeigt. Und die Musik machen müssen da diese 50, 60 Individuen und die muss ich, aus denen muss ich alles rausholen, was drinnen ist. Gleichzeitig muss ich sie aber in eine einigermaßen gleiche Richtung bringen und das ist und zwar so, dass es zeitgemäß ist, also nicht mit einem autoritären Ansatz, sondern mit einem Überzeugungsansatz. Und damit das alles funktioniert, muss das administrativ perfekt vorbereitet sein. Also da müssen, die Alice hat in jeder Stimme, jede Note im unter Kontrolle gehabt. Die hat jedes Blatt, Notenblatt durchgelesen und geprüft, ob die Töne alle stimmen. Aber das, stellen Sie sich vor, da fallen in einer Stimme drei Takte. Das ist jetzt in der EDV-Zeit nicht mehr so einfach, aber früher, als das noch handgeschriebenes Material war, war das ganz einfach, dass du drei Takte, bis man die findet, vergehen vielleicht 5 Minuten und dann ist 5 Minuten von einer eng bemessenen Probenzeit sinnlos vertan. Jetzt, das ist, deswegen meinte ich, das Geheimnis des Erfolges Hanukkah kann man nur verstehen, wenn man den Hanukkah Nikolaus mit der Hanukkah Alice zusammendenkt. Mhm. Also das Team war unschlagbar.
Kommen wir zur heurigen Styriade. Wir können jetzt noch kurz eine, wie sagt man, wie eine Werbeeinschaltung. Was würden Sie heuer empfehlen zu dem Thema Heldinnen auf der Styriade? Homepage gibt es ja die Möglichkeit, seinen eigenen Helden, seine eigene Heldin zu platzieren und dort quasi zu veröffentlichen.
Ja, ich kann jetzt die Vorstellung heute Abend natürlich schon empfehlen. Ich habe keine Ahnung, ob es heute Abend noch Karten geben wird. Es ist sehr gut besucht. Das ist ein neues Format von uns, das Zukunft sein wird. Die Zukunft wird heißen Musik mitten im Leben. Und das ist so eine Idee, dass wir historische Situationen szenisch erzeugen, in denen wir die Musik in der historischen Funktionsweise erlebbar machen. Das ist also so wie upstairs, downstairs oder so. Das ist so ein, und es geht auch genau um die Frage. Es geht auch um die Frage der Positionierung von Musik im Leben der Menschen. Und zwar nicht nur im Leben der Menschen der Upper Class, wo sie natürlich eine gewisse Rolle spielt, sondern auch im Leben der Bediensteten. Und es geht auch darum, und das wird es auch in der Fuchsoper morgen, das wird man auch in der Fuchsoper morgen, wenn man möchte, erfahren können. Da ist zum Erzeugen eines Vergnügens für die kaiserliche Familie notwendig, dass viele, viele Menschen leiden. Das sind Bedingungen hinter unserer Musik. Also heute nicht, aber hinter der, das hat man natürlich nicht so gesehen, weil das Menschen dafür leiden, dass die Oberschicht Glück hat. Das war ja das Normale und das war ja, ist ja auch sozusagen als gottgegebene Ordnung der Welt verstanden worden. Aber alles das wollen wir, wenn wir historische Musik machen, nicht ausklammern. Das wollen wir erfahrbar machen. Das heißt ja nicht, dass die Musik deswegen irgendeinen Schaden nimmt. Und das heißt ja nicht, dass ich das nicht genießen kann. Aber ich kann, indem ich eine Oper von Johann Joseph Fuchs heute mir unter vernünftigen Bedingungen auch zu meinem größten Vergnügen anschaue, etwas lernen über die Situation, wie es war und daraus den Schluss ziehen, welches Privileg ich habe in einer freien Gesellschaft, nämlich in der unsrigen zu leben. Und das ist eine wesentliche Information, die ich in jedem Festival versuche zu verbreiten, weil wir müssen, jeder und jede an seinem und ihrem Platz in unserer Gesellschaft uns klar machen und den anderen klar machen, dass unser Glück davon abhängig ist, dass wir es verteidigen. Mhm. Und das ist auch eine Story des morgigen, also des Fuchs in diesem Jahr, die Story des Fuchs, die Oper heißt Costanza e Fortezza, und die ist eine Oper vom Johann Josef Fuchs, die vor 300 Jahren, genau vor 300 Jahren in Prag aufgeführt worden ist. Und in der Oper geht es darum, als ob es heute in der Ukraine spielen würde, geht es darum, dass junge Menschen ihre mit heldenhaftem Tun ihre Freiheit gegenüber dem Aggressor von gestern, gegenüber dem Ancien Regime, das die Unfreiheit und die Tyrannei wieder einführen möchte, also die vertriebenen Herrscher von gestern, verteidigt. Und gut, das spielen wir nicht, das ist zu kompliziert, aber es ist die Story. Wir erleben in dieser Fuchsoper lauter junge Menschen, die Heldentaten vollbringen, aber nicht, weil das halt so modern ist, sondern weil sie ihre Freiheit verteidigen. Und das ist schon eine Botschaft, die ziemlich essentiell ist und die einen wundert, in einer Feier des Kaisers Karls VI. Zu finden. Aber das hat er irgendwie, also demokratische Verhältnisse waren für den so fern, dass er das überhaupt nicht als Gefahr erkannt hat. Das hätte er überhaupt nicht, das hat er wahrscheinlich gar nicht zur Kenntnis genommen, was da läuft. Weil es geht, die Situation ist, die junge römische Demokratie, also im 5. Jahrhundert vor Christus, die Königsherrschaft von vorher abgeschüttelt hat, verteidigt sich gegen die Wiedereroberungsversuche der Macht durch die alte Königsdynastie. So. Dass der Kaiser sich zur großen Party vorspielen lässt, ist interessant. Also zeigt auch von seiner Sicherheit. Für ihn war ja klar, dass er in einem System lebt, in dem er von Gott selbst eingesetzt ist. Also insofern hatte er wahrscheinlich seiner Meinung nach nichts zu befürchten. Ah, noch was? Na, ganz kurz, weil die Frage, eine Sekunde vor der Abschlussfrage. Natürlich muss man sehen den Beethoven. Wir werden eine Uraufführung haben von einem Stück von Thomas Höft, das die Beethovenschen Konversationshefte aufgegriffen hat, und Beethovensche Konversationshefte sind dazu da, dass der taube Beethoven mit seiner Umwelt kommunizieren kann. Der hat keinen Ton mehr gehört. Die Menschen, die zu ihm kamen und was wissen wollten, mussten das in ein Heft schreiben, dann konnte er es lesen und dann hat er Antwort gegeben. Und wir haben natürlich nur die Fragen, weil die Antworten hat er gesprochen. Und aus diesen Fragen und den gedachten Antworten hat der Thomas Höft ein Stück gemacht, und der Karl Markowitsch wird das spielen bei uns in der Listhalle, und das wird eine Bombe. Das wird so fantastisch und es wird so spannend sein, weil man diesen elenden Kontrast zwischen dem Höchsten, was der menschliche Geist hervorbringt, und der Niedertracht des Lebens an einem Tisch hat. Also der Kontrast ist so fantastisch. Und man muss die Niedertracht verstehen und inkludieren, um das Gesamtsystem zu und Niedertracht ist, glaube ich, nicht das falsche Wort, wenn man auf bestimmte Verhaltensweisen von Ludwig van Beethoven schaut.
Das ist doch die menschliche Ambivalenz. Ist. So, jetzt die Abschlussfrage. Wo sehen Sie das Festival Styriate und Sie sich selber in 5 Jahren?
Ja, ich denke, das wird sich schon klar noch verändern, weil wir jetzt auf einer Tour sind, diesen Reichtum an Musik in neue Formate gießt und die Ansätze hat, die toll sind und die funktionieren, wie wir junge Leute, die gar nicht mit unserer Musik sozialisiert sind, neugierig machen auf das Ding. Das ist ein Nebenprodukt dieses Beethoven-Projekts. Wir haben, das heißt TikTok Beethoven, und wir haben zum Beispiel mit einer Klasse oder mit mehreren Klassen eines Grazer Oberstufengymnasiums da eine Produktion gemacht, die den Beethoven und befragen auf Basis von unserem Stück und auf Basis dieser Konversationshefte, und die auf unglaublich kreative Weise mit dem Phänomen sich selbst in in Verbindung bringt. Mhm. Und. Also wir haben da viele Ansätze, wie wir zu den jungen Leuten kommen. Das Schöne ist nicht nur, dass der Reichtum der musikalischen Sprache so groß geworden ist und immer noch größer wird, sondern auch, dass die jungen Leute begeisterbar sind dafür. Für die ist es klar, dass Musik cool ist und Teil von ihrem Leben ist und ohne Musik möchten sie überhaupt nicht leben. Und für die ist überhaupt nicht klar, dass klassische Musik ein alter Schmarrn ist, sondern klassische Musik spielt für sie das gleiche Potenzial wie ihre popularmusikalischen Präferenzen, sofern es denn solche sind. Also das heißt, es ist nicht bewertet und wir können da rein, wir müssen nur damit umgehen lernen, wie heutige Musikkonsumationstechniken ausschauen. Wir können nicht sagen, unsere Musik ist heilig und was die Menschen konsumieren wollen, interessiert uns nicht. Wir müssen natürlich schauen, was wollen die Leute von uns. Dazu müssen wir sie fragen und das ist der entscheidende Punkt in unserer Arbeit mit jungen Leuten und in unserer Verbreitung von und in unserer Findung von Formaten, dass wir die Leute befragen, was sie eigentlich wollen. Dass wir nicht den Leuten sagen, wir müssen euch jetzt über diese Schwelle führen, sondern dass wir die Leute fragen, was wollt ihr von da drin in dem Tempel eigentlich haben und wenn ihr wollt, dann gehen wir ja natürlich raus und wir treffen uns am Talersee und wir machen am Talersee eine große Party und wir bringen euch die Musik dorthin, die euch gefallen wird. Und so müssen wir umgehen. Wir müssen mal von dem Tempel raus. Das heißt ja nicht, dass wir den Tempel abreißen. Wir können ja den Tempel für bestimmte Sonderformate gern noch 1000 Jahre verwenden, aber wir müssen raus und wir müssen dort draußen die Interessen der möglichen Zuhörerinnen und die sind ganz groß und die sind feurig begeisterbar und das weiß ich genau, weil ich ja dabei bin, wenn wir mit denen reden, ich krieg's auf den Tisch und was mich persönlich betrifft in 5 Jahren, ich denke, ich werde hoffentlich in 5 Jahren eine Bilanz davon ablegen können, was ich jetzt gerade erzählt, dass diese Formatsuche auch schon Früchte getragen hat, die man gern herzeigt. Und dann, wenn ich das geschafft habe, werde ich übrigens 70 sein, dann werde ich vielleicht, ich möchte nicht als 80-jähriger Datakreis, als Intendant noch arbeiten, aber ich denke, bis 70 werde ich es leicht schaffen, ich bin, glaube ich, ganz vital und aber man soll da nicht hochmütig sein, da kann einem auch 80 auf den Kopf fallen.
Herr Huber, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es war sehr toll, Sie als Gast hier im Studio zu haben. Wir sind übrigens im Studio Das Pod, damit auch die Hörerinnen und Hörer wissen, wo wir überhaupt aufnehmen und Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Auf Wiederhören.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.